Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 51, heute am 28. November 2017. Es begrüßen Sie wie stets ich, Konstantin von Leyen.
Corinna Budras, und diesmal ist auch mit dabei
Markus Jung, hallo.
Ja, das ist immer ein sicheres Zeichen, dass wir eine Sondersendung planen. Nicht immer, aber immer öfter in letzter Zeit. Wir hatten ja schon mal über Datenschutz lange gesprochen, vor allen Dingen über Großkanzleien.
Genau.
Und heute haben wir wieder eine Sondersendung geplant rund um Legal Tech.
Das Hypewort der letzten Jahre.
Ja.
Wir haben gewartet, bis das so ein ganz kleines bisschen abgeflaut ist und dachten uns, vielleicht ist dann noch gerade mal ein guter Zeitpunkt, da vertieft drüber zu sprechen und zu gucken, ja, welche der großen Hoffnungen, die in den letzten Jahren vielfach formuliert wurden, sich eigentlich bestätigt haben und welche doch eher Zukunftsmusik bleiben einstweilen.
Und da fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich Legal Tech? Denn das ist ja doch ein recht sperriger Begriff und das Einzige, was hilft, ist, dass es auf Englisch ist. Aber ansonsten ist Legal Tech in meinen Augen nicht besonders weitführend. Deswegen wollten wir mal erklären, was sich dahinter verbirgt. Im Wesentlichen Apps, Internetportale, die das Leben für Verbraucher vor allen Dingen einfacher machen, natürlich auch für die Anwälte selber. Da kommen wir dann im zweiten Teil natürlich auch hinzu. Aber wir wollten mal so eine ganze Palette an Beispielen aus dem Leben gegriffen zeigen, was man mit diesen Internetportalen machen kann, wo sie gut sind, welche Rechtslücken sie schließen. Denn das ist ja im Grunde genommen das große Plus von diesen Legal Tech Anbietern, dass sie Angebote machen für Leute, die bisher nicht zu hoffen gewagt haben, jemals einen Rechtsstreit zu führen, weil zu teuer, zu langwierig.
Zu nervig, schon im Angang, ja. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, und so haben wir es uns auch für die Sendung vorgenommen, wenn man quasi auf der Innovationsskala das untere und das obere Viertel ausklammert. Soll heißen, am unteren Viertel bewegen sich Dinge, die manche Leute als Legal Tech bezeichnen, die nach meinen Begriffen aber einfach nur total basaler Einsatz von Technologie im rechtlichen Kontext sind. Also die Tatsache, dass ich E-Mails verschicke oder dass ich halt irgendwie auf Back Online nach einem Dokument suche, anstatt das irgendwie, keine Ahnung, aus den staubigen Archiven der Bibliothek händisch rauszukramen, das mag man von mir aus begrifflich auch unter Legal Tech subsumieren, aber finde ich jetzt irgendwie einfach thematisch nicht so reizvoll und auch nicht so neu. Da würden wir also eher weniger drauf eingehen. Dito übrigens auch auf die elektronische Akte bei Gerichten. Das ist gegebenenfalls nochmal ein ganz eigenes Thema.
Obwohl da viele wahrscheinlich entgegenfiebern würden, diesem Thema hier.
Aber da kann man ja auch eine Sondersendung machen, so im Jahr 2026.
Genau,
ja,
das bis dahin ist es dann ja soweit. und am oberen Ende der Innovationsskala finden sich dann, würde ich sagen, eben so diese völlig futuristischen Visionen von Programmen, die auch komplexeste Fälle komplett allein entscheiden, der Roboterrichter, wie es immer heißt. Ja, das ist ehrlich gesagt mitunter auch aus journalistischer Warte so das Topos, was man ein bisschen aufgreift, aber was weit entfernt von jeglicher Realität derzeit noch ist und auch noch lange Zeit sein wird. Und ehrlich gesagt, wenn wir mal so weit kommen, dass wirklich Anwälte und Richter vollständig ersetzt werden, dann ist die Welt sowieso eine komplett andere. Dann ist das, also sozusagen, dann hätte künstliche Intelligenz einen Grad der Kompetenz erreicht, der dann nicht nur die Rechtswelt auf den Kopf stellen würde, sondern auch so ziemlich alles andere. Deshalb finde ich es ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren, was dann wohl alles sein mag. So, und dazwischen bleibt aber ein weites Feld, und das ist, glaube ich, auch das eben interessanteste Feld, auf dem sich tatsächlich in letzter Zeit viel tut, oder?
Ja, also die Zahl der jungen Unternehmen, der Startups, ich greife mal ein bisschen da an, wo Corinna eben gerade gesagt hat, Legal Tech, wir wollen hin zu einem deutschen Begriff. Ich glaube ja immer, das Schöne an der englischen Sprache ist, die verknappen das halt immer sehr. Und wenn wir Deutsche dann darüber reden, dann heißt das einerseits, naja, nach meiner Meinung gibt es da zwei Deutungen. Wir reden nämlich in der Gesamtheit über alle Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und das zweite ist das Vereinfachen von juristischen Dienstleistungen mit Hilfe von Software.
Und Big Data, da kann man natürlich
und
auch wieder.
Und Big Data. Und Big Data müsste man dann ja auch wieder übersetzen. Ne? Ja. Das sind ja quasi, man filtert große Datensätze aus und sucht sich dann irgendwie die Strukturen oder die Lösungspunkte dann raus. Also es gibt diese zwei Facetten sicherlich von Legal Tech, einerseits in der Gesamtheit der Branche, die es betrifft, aber auch natürlich die Dienstleistung, die es beschreibt, und immer ganz brauchbare Übersichten, und man hat so das Gefühl, dass momentan sich sehr viel bewegt in Deutschland, aber halt nicht so viel wie in Amerika, wo das Ganze ja ursprünglich auch herkommt. Mal wieder, muss man sagen.
Also in Deutschland gibt es auch jede Menge Startups, ne, die sich da mit neuen Ideen an den Markt wagen, die auch mitunter sehr unterschiedlich sind, was die Rechtsgebiete angeht.
Ja, sicherlich. Also man muss das, so haben wir es auch in der Vorbesprechung zur Sendung mal uns angeschaut, unterteilen generell in den Bereich, was es an verbrauchernahen Themen gibt. Also den neudeutsch B2C-Bereich, über den wir jetzt gleich ein bisschen sprechen werden. Aber natürlich auch, was gibt es für maßgebliche Veränderungen für die Arbeit der Anwälte selbst? Wo gibt es Lösungen, die der Rechtsberater selbst in seine Arbeit integrieren kann, damit vielleicht effizienter wird oder wieder aus Sicht des Mandanten Leistungen billiger anbieten kann? Das ist ja auch mal was die Unternehmen interessiert. Das ist also der gesamte Bereich Neudeutsch B2B, über den wir auch reden werden. Ja.
Und da ist ja wirklich auch ganz interessant, dass die Anwälte schon auch sehr ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Digitech haben, ne, zu diesem ganzen Bereich. Also ja. Letztendlich arbeiten, ist das wahrscheinlich ein Gebiet, wo sich die Technik schon ziemlich weit vorgewagt hat, vielleicht weiter sogar als in vielen anderen.
Ich habe ich hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, das hier vorzutragen, aber weil du gerade gesagt hast, die Anwälte haben mitunter so ein bisschen Berührungsängste. Ich lese mal ein Zitat vor, das stand so in der Zeit. Die Mehrzahl der deutschen Juristen stand bis vor kurzem solchen technischen Errungenschaften eher skeptisch gegenüber. Weithin herrschte die Furcht davor, dass der Mensch durch die Technik verdrängt werde. Inzwischen aber ist einiges geschehen, insbesondere im letzten Jahr. So haben die Fachverleger gemerkt, dass Jurisprudenz und Technik sich längst heimlich verlobt haben und ihre Ehe stabil sein wird. So, und jetzt werden Wetten darauf angenommen, wann dieses Zitat erschienen ist.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Das klingt so 2011. Wie, das klingt so für mich nach 1998, aber ich liege damit total falsch
natürlich. 1971.
Nicht weit. Yeah. Ach, schön.
Man hätte draufkommen können, wenn irgendwo das Wort EDV vielleicht noch mit
Also das kann man vielleicht eingangs auch noch dazu sagen, dass hier ist nicht die erste, wenn auch sicherlich die vielversprechendste Hypewelle rund um das Thema Technik und Recht. Ja, also da gab es eben in den 80ern schon eine und dann beim Dotcom-Boom in den 2000ern ebenfalls schon eine. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Das ist ganz lustig. Es ist wie wenn man so durch so eine technische Geisterstadt wandelt, was damals so für Projekte irgendwie mit hohen Hoffnungen initiiert wurden, aus denen dann nichts geworden ist. Aber nun gibt's ja heutzutage schon ein paar Dinge. Und wenn wir jetzt mal auf den Verbraucherbereich gucken, was sind denn, würdet ihr sagen, so die erfolgreichsten und auch etabliertesten vielleicht Anwendungsfälle?
Corinna, hit the stage.
Ich würde wirklich sofort natürlich mit den Fahrgastrechten hier reingrätschen. Denn das scheint mir wirklich Fluggastrechten. Ja, ich verwechsel das beides immer, denn Fahrgastrecht ist natürlich der Oberbegriff, und da kommt natürlich nicht nur Flugreihen, auch Bahn und so weiter, ist alles ein großer Bereich, aber tatsächlich, also die Fluggastrechte waren diejenigen, die vielleicht mal für den großen Durchbruch gesorgt haben. Flightride, AirHelp und wie sie alle heißen, sind einfach sehr effektive Portale, Angebote für Leute, die sich wahnsinnig ärgern auf Flugreisen, und es werden immer mehr. Dieser Sommer war ziemlich verheerend für die Flugbranche. Es wurden etliche Tausende von Flügen gecancelt und landeten verspätet. Also es war eigentlich ein Tummelfeld für die Fluggastrechteverordnung der Europäischen Union, die sehr stringent Ansprüche anbietet an enttäuschte Fluggäste. Das ist eine übersichtliche Sache eigentlich. Also beginnt bei 250 Euro, geht hoch bis 600 Euro, ist dann gestaffelt eben nach Verspätungsgrad und Entfernungsgrad der Reise. Könnte man eigentlich ganz gut durchsetzen, macht aber keiner, weil eben viele natürlich die Kosten und Mühen scheuen. Ja, denn man muss ehrlicherweise sagen, die Fluglinien haben gemauert über lange, lange Zeit. Haben im Grunde genommen, wenn man da nicht mit dem Anwalt ankam, dann sich gar nicht geregt oder jedenfalls sofort abgelehnt. Und man hat relativ schnell gemerkt, der Reisende ist nur eine sehr kleine Nummer. Und jetzt ist er natürlich immer noch eine sehr kleine Nummer für die großen Airlines, aber er tritt eben in Massen auf. Und da kommen jetzt diese Portale ins Spiel, die das einfach wahnsinnig einfach machen, da quasi die Ansprüche geltend zu machen.
Ich glaube, da ist ein sehr großer psychologischer Aspekt auch dabei, weil wenn du da früher Trouble hattest mit der Fluggesellschaft, Koffer verloren oder auch, es sind ja auch solche Fälle in der Vergangenheit immer gewesen, dann war das ein sehr immenser Dokumentationsaufwand. Und deswegen haben es, finde ich, nach meiner Meinung, viele Leute gescheut, Ansprüche geltend zu machen, überhaupt die, weil die Schwelle der Dokumentation sehr hoch ist. Jeder, der schon mal einfach in früheren Zeiten einen Flug versäumt hat oder Koffer wurde verloren gegangen oder es gab eine Umbuchung, es sind ja ganz viele verschiedene Fälle, der weiß das noch. Die Fluggastrechte-Richtlinie, die du eben angesprochen hast, hat es sehr vereinfacht, sehr schematisiert. Und das spielt natürlich diesen Anbietern in die Karten. Man muss dazu auch sagen, dass Fluggastrechte oder Fluggastrecht im Allgemeinen ein sehr kleinteiliges Geschäft ist. Anwälte haben das früher nicht gern gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den du wahrscheinlich als eigene Praxis in der Großkanzlei, um mal auf die letzte Sondersendung mal zu rekurrieren, nie sehen würdest, weil einfach Ertrag und Aufwand auch für den Anwalt da total konträr sind. Der würde sich noch nie so einen kleinteiligen Bereich anziehen. Und auf der anderen Seite würde da auch jeder Verbraucher, wenn es um vielleicht eine Summe von 100 oder 50 Euro in Vergangenheit ging, nie zum Anwalt gehen, von dem er genau weiß, der wird für ein Erstgespräch so viel verlangen, dann wird ein Stiftsatz aufgesetzt, der kostet mich auch wieder so viel. Also es ist so eine immer auch eine Abrechnungsfrage gewesen. Und da setzen die natürlich an, die Portale, die du bereits erwähnt hast. Aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über deren Arbeitsweise beziehungsweise wie die strukturiert sind.
Ja, also der Witz ist ja immer, dass es unter Juristen gilt ja stets der Spruch, es kommt auf den Einzelfall an. Das gilt eben bei Fluggastrechten nur relativ begrenzt. Also ja, es kommt auch dort auf den Einzelfall an, aber der Variationsgrad ist überschaubar, wie Corinna gerade schon sagte. So und so viel Distanz, so und so viele Stunden Verspätung, zack, dann bist du dabei oder nicht. Und sehr viel mehr Variablen spielen da nicht rein. Deshalb eignet sich dieses Rechtsgebiet sehr gut zur Schematisierung, zur algorithmischen Bearbeitung. Das funktioniert dann in der Praxis einfach so, dass man seine Flugnummer bei diesen Portalen eingibt, die greifen zu auf Flugdatenbanken, können dann sehen, was war der geplante und der tatsächliche Start- und Landezeitpunkt, wie groß ist die Differenz. Und dann kann ein Algorithmus halt relativ einfach ausrechnen, anhand eben der Vorgaben dieser Fluggastrechteverordnung, ob das einen Anspruch ergibt oder nicht und welchen. Und ebenfalls natürlich das einfach in einen vorgefertigten Schriftsatz einfügen und rausschicken.
Das ist ganz richtig, Konstantin. Ich denke, dass wir das immer wieder kernes Element jetzt sein wird bei den verschiedenen Geschäftsmodellen, die wir im B2C sehen. Dass ihnen gemein ist, dass dahinter steht eigentlich, Corinna hat es vorhin erwähnt, Big Data, Analysen ermöglichen, automatisierte Abläufe nochmal runterzubrechen und zu schauen, wo passt mein Fall tatsächlich rein. Und je häufiger halt immer der gleiche Fehler auftaucht, wir werden das wahrscheinlich bei geblitz.de sehen, desto leichter wird es natürlich auch da Einspruch zu erheben, was vorzuformulieren oder auch Rechte geltend zu machen.
Das wäre übrigens auch total, weil du hattest dich zwar eben nur versprochen, aber das wäre im Bereich Fahrgastrechte, also bei der Bahn, auch total verdienstvoll, wenn einer machen würde.
Gibt's das?
Ja, da werden wir gleich drüber reden.
Weil das nämlich ja die totale Pest ist in der Bahn, dass du irgendwie so diese Papierformulare ausgehändigt kriegst. Und
kannst
dann
du alles online machen, Konstantin.
Ja, ist das so?
Okay.
Ah, guck mal, siehst du das schon direkt?
Also extrem Lesson learned für mich hier. Lebensnah unser Podcast. Echte Lebenshilfe hier. Der Punkt ist übrigens auch, was da auch eine Rolle spielt und was sehr, sehr neu ist für dieses ganze Konstrukt, ist, dass wir haben tatsächlich zum ersten Mal Recht ohne Risiko. Denn das ist ja eigentlich, das deutsche System ist ja immer, dass man auch ein sehr anderes als das amerikanische, da wird man wird immer eigentlich verlangt von demjenigen, der seine Ansprüche geltend macht, dass er so überzeugt ist davon, dass er Ansprüche hat, dass er auch bereit wäre, sein eigenes Geld einzusetzen. Ne? Das ist der Grundgedanke hinter dem deutschen Rechtssystem. Deswegen kostet Klagen fast immer was. Also man muss, es sei denn, man gewinnt, dann bekommt man es am Ende zurück, aber man muss erst immer in Vorleistung gehen. Ne? Und eine andere Variante ist natürlich noch, man kann sich versichern dagegen, aber da muss man eben monatliche oder jährliche Beiträge zahlen. Ne? Aber das ist der Grundgedanke. Der wird jetzt zum ersten Mal durchbrochen durch diese Angebote, denn ganz viele Leute locken tatsächlich, ganz viele Anbieter locken damit, dass das Risiko komplett bei Null liegt. Das heißt, das wird übertragen auf den Anbieter und teilweise wird sogar das Geld vorgestrickt, ne, wird sagt, also tatsächlich die, wir zahlen dir schon mal den Schadensersatz, den du zu erwarten hast, weil wir so sicher sind, dass wir mit unseren Berechnungen richtig liegen, dass wir tatsächlich das Geld auf jeden Fall eintreiben. Das ist der Gedanke dahinter und der ist sehr neu und natürlich reizvoll für Verbraucher.
Das sind zwei Varianten gewissermaßen. Das erste ist die Rückkehr der Prozessfinanzierung im Bereich der Verbraucherklagen. Und wie da geht Rückkehr? Weil man ja in Deutschland, du hast eben gerade das Stichwort Versicherung ja genannt, eigentlich ein Verbraucherland war, in der Rechtsschutzversicherung immer ein ganz starkes Produkt war. Mhm. Nach unserer Wahrnehmung, auch von den totalen Zahlen, ist das eher rückläufig. Ich frage mal hier bei uns dreien. Ich habe keine Rechtsschutz. Habt ihr Wert für eine Rechtsschutzversicherung?
Ja, ja. Nein.
Ja, also schau mal hier. War schon 2-1 Verhältnis. Also ich glaube, dass das eine generelle Entwicklung ist.
Ich kam aber natürlich wie immer zu spät damit. Ich hätte sehr gerne einen Rechtsstreit geführt gegen meine ehemalige Bank. Und dann hatte ich aber keine Rechtsschutzversicherung und habe eben genau dieses Kostenrisiko gescheut und die Mühen vor Gericht, da hätte ich wahrscheinlich auch bis zum BGH ziehen müssen und hatte keine Rechtsschutzversicherung.
Wir kommen darauf, weil eine These bei LegalTech ist, dass solche Angebote immer auch eine Lücke reingehen. Stichwort disruptiv ist ja vorhin schon genannt worden. Aus dem ganz klassischen ökonomischen Gedanken, wo die Rechtsschutzversicherungen sich zurückgezogen haben oder wo es immer mehr Leute gibt, die A, keine Rechtsschutzversicherung haben oder sie sich B, vielleicht auch nicht leisten können. Das ist der eine Gedanke. Und das andere, was du eben angesprochen hast, ist die Inkasso-Variante oder auch das Abtretungsmodell. Zweiteres ist...
Das musst du jetzt mal ganz kurz erklären. Das sind eben zwei Dinge, die hier möglich sind. Die Abtretungsvariante und das Inkasso-Modell. Mit welchem möchtest du anfangen?
Uiuiui, also ich fange mal mit der Inkasso-Geschichte an, da muss man auf dieses schöne lange deutsche Wort Rechtsdienstleistungsgesetz mal zurückkommen. Ja. Wir kürzen das mal mit RDG ab, da geht es um die außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen, weil letztendlich kann ein LegalTech-Unternehmen ja Folgendes sein. Ein LegalTech kann sein, wir kommen über die disruptive Variante, es sind gar keine Juristen, es sind BWLer, VWLer, die eine gute Idee haben oder auch noch mit dazu Hilfen haben von Ingenieuren. Ich weiß, dass das Thema LegalTech viele Ingenieure auch interessiert, deswegen auch noch draußen nochmal einen Gruß an diejenigen, die sich speziell heute deswegen hier einschalten, die also gar nichts mit Juristerei zu tun haben, die diesen disruptiven Gedanken pflegen, die dann aber auch nicht die Variante pflegen können, wir haben eine Zulassung, wir treten als Kanzlei auf, denn das ist die andere Variante. Variante 1 also, ich habe überhaupt nichts mit Jura zu tun, dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit so einem Thema an den Markt, und da bietet einfach das Rechtsdienstleistungsgesetz noch in seiner jetzigen Form, es gibt aktuell große auch rechtspolitische Diskussionen, wo und wie das reformiert werden sollte, die Möglichkeit. Wir gucken uns da mal im Absatz 2 an, wo es speziell um diese Inkassodienstleistung geht. Denn die Inkassodienstleistung ist ja quasi nichts anderes. Ich beauftrage ein Unternehmen damit, meine Forderung einzuziehen. Das Inkassounternehmen behandelt also quasi eine fremde Rechnung. Und da kommen wir zu dem Thema Abtretung. Wie kommt es an die fremde Forderung ran, halt über die Rechtsfigur der Abtretung, dann wird es eingezogen als eigenständiges Modell.
Und das ist ja der Charme dieser Variante ist, normalerweise kennt man Inkasso-Unternehmen ja nur als böse Menschen, die gegen einen selber, gegen den armen kleinen Verbraucher vorgehen wollen, weil der Rechnung nicht gezahlt hat oder auch eingesetzt wird, vielleicht von windigen Anbietern, die einem ein Abo untergeschoben haben, und dann wird das sozusagen durch Inkasso-Unternehmen geltend gemacht und durchgesetzt. Und hier ist es aber anders, genau umgekehrt. Das heißt, ich kann auch Inkasso-Unternehmen losschicken und dann wiederum gegen Unternehmen, die mir meinen Schadensersatzanspruch schulden, auf den Weg zu bringen.
Ja, also die Problematik, und die ist auch noch nicht endgültig durchentschieden, ist eben, dürfen sich diese LegalTech-Unternehmen tatsächlich als Inkassodienstleister am Markt etablieren oder nicht? Also, oder ist das eine Umgehung des Rechtsdienstleistungsgesetzes? Denn eben für wirklich rechtsberatende Tätigkeiten sind dann eben nur Anwälte zugelassen. Für die gelten nach dem RDG 1000 spezielle Vorschriften. Für Inkassounternehmen nur eingeschränkt. Und da kommt es dann halt immer darauf an, inwieweit leisten diese LegalTech-Unternehmen eine rechtliche Prüfung im Einzelfall? Inwieweit reicht das in den Bereich klassischer anwaltlicher Arbeit rein? Oder inwieweit ist es letztlich nur eine automatisierte Forderungseinziehung mit so ein bisschen Prüfung von so ein paar Parametern am Rande. Das wird ja zum Beispiel anhand von weniger Miete, da haben wir in einer der früheren Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, aktuell auch heiß diskutiert und von verschiedenen Berliner Gerichten unterschiedlich oder Kammern unterschiedlich beantwortet. Also das ist sicherlich eine Problematik oder ein Spannungsverhältnis, das es hier gibt.
Du kannst dir das natürlich als Legal Tech dich aus der Diskussion rausziehen, indem du hinter dein eigentliches Legal Tech-Angebot nochmal eine Kanzlei setzt. Gutes Beispiel ist Rightmart. Die sitzen in Bremen und prüfen seit einigen Jahren sehr erfolgreich, also glaube ich jetzt schon mittlerweile in fünfstelliger Zahl, Sozialhilfe-Bescheide. Da geht es um Hartz IV und Grundsicherung etc. Geht nach Fehlern. Also auch wieder
Auch irrsinnig viele Fehler. Macht man sich keine Illusionen davon, Vorstellungen davon, was tatsächlich auch in Hartz IV-Bescheiden an Fehlern passieren kann. Beschäftigt die Sozialgerichte schon seit Jahren rauf und runter. Und hier ist offensichtlich ein Anbieter, der das Ganze auch mal systematisiert.
Und das Folgeproblem ist ja einfach, Stichwort wieder, wie kommen solche Leute zu ihrem Recht? Die können eben gerade nicht eventuell in dreistelliger Zahl erstmal Euros hinlegen für den ersten Anwaltsschriftsatz oder für die Gebühren.
Die können dann zwar Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe beantragen, PKH, aber das ist auch natürlich wieder ein Akt. Das muss erstmal bewilligt werden, dann musst du einen Anwalt finden, der diese Mandate macht und so weiter. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du eben so ein Unternehmen hast, was das risikofrei und automatisiert für dich eintreibt.
Der Gedanke, warum wir auf Rightmart eben gekommen sind, ist, dass die hinten dran noch eine Kanzlei gesetzt haben. Also da sitzen auch wirklich Anwälte mit einer Zulassung. Denn das ist ja das gängige Argument gegen Legal Tech-Angebote, die auch aus der Anwaltschaft selbst kommen. Naja, ihr automatisiert das ja nur, ihr schaut eigentlich gar nicht drauf. Wo ist denn da die Rechtspflege oder die Rechtsprüfung nochmal? Und da gibt es schon eine Unterscheidung von Legal Tech A an Legal Tech B, wenn da noch eine Kanzlei hin dran gesetzt wird. Ne?
Rightmart, wieso heißen eigentlich Rightmart? Also so wie Walmart, nur mit Right vorher. Okay.
Ich glaube, es geht bei Legal Tech immer sehr viel um geläufige Namen.
Weiß nicht, ob das hilft übrigens. Es ist auch tatsächlich so, übrigens Paradebeispiel hatten wir eben mit den Fluggastrechten. Es ist ja auch noch nicht mal so, als hätten die da eine Abdeckung von 100%, ne?
Nee.
Sondern es ist ganz erstaunlich immer noch, wie viele Leute gar nicht wissen, dass sie überhaupt Ansprüche auf Schadensersatz haben in Konstellationen, zum Beispiel von Flugreisen, und wo immer noch ganz, ganz viele quasi Ansprüche nicht, also auf der Straße rumliegen. Interessanterweise aber hat es so sehr zugenommen, dass trotzdem die Zahl, die liegt so zwischen 20% und 30% von Ansprüchen, die geltend gemacht werden, auch dank dieser Legal Tech Unternehmen, also im Fluggastrechtebereich. Das sind so vorsichtige Schätzungen, das weiß man natürlich nicht genau. Heißt umgekehrt natürlich, dass ungefähr 80% dann nicht geltend gemacht werden. Trotzdem sind diese 20%, auch gemessen an den Verspätungen und Flugausfällen, die wir jetzt im letzten Sommer gesehen haben, so dramatisch für die Anwälte, dass sie nicht für die Anwälte, sondern für die Fluggesellschaften, dass sie erhebliche Einbußen haben.
Ja, das stimmt.
Lufthansa hat tatsächlich geächtzt im letzten Quartal, weil das einfach natürlich ein dreistelliger Millionenbetrag war, den die jetzt zahlen müssen für solche Zahlungen.
Ja, es ist ja völlig klar, dass es Branchen gibt, die, wenn in bestimmten Branchen bestimmte Formen von Ansprüchen systematisch nicht geltend gemacht werden, so wie beispielsweise bisher Fluggastrechte und ja auch, wie du gerade sagtest, immer noch Fluggastrechte, nur da nimmt es jetzt immerhin mal zu, dass dann einfach die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen der in diesen Branchen tätigen Unternehmen völlig irgendwie ins Chaos gestürzt werden, wenn sich das auf einmal ändert. Also natürlich kalkulieren die Flugunternehmen auch schlicht und ergreifend damit, dass der Großteil dieser Ansprüche nicht geltend gemacht wird. Und das gilt sinngemäß sicherlich auch für andere Anwendungsfälle in anderen Branchen. Also das ist sicherlich sozusagen dann, was die Wirtschaftslage betrifft, irgendwie ein disruptives Potenzial, was da schlummert. Aber Fluggastrechte ist immer so das Erste, worüber man redet. Es gibt schon auch noch ein paar andere.
Ja, ne? Ich möchte nur eine letzte Sache und dann können
wir nicht weitergehen. Ich würde auch gerne noch einen sagen, weil das gut so...
Letztendlich ist es so, dass bei den Fluggastrechten hier ganz oft das Abtretungsmodell eine Rolle spielt. Das heißt, man ist sehr schnell auch seine Ansprüche los. Ja, also man kann sozusagen dann innerhalb von kürzester Zeit das Geld dann bekommen und dann macht Flightright und Co. machen dann weiter und streiten vor Gericht und kriegen das dann womöglich erst ein paar Wochen oder Monate später, aber treten eben in Vorleistung. Übrigens, was bei Flightright auch noch ganz interessant ist, die treiben auch ganz viele Urteile bis hoch zum EuGH oder zum Bundesgerichtshof. Also die haben tatsächlich auch, das ist ja auch ein Verdienst von einigen wenigen Legal Tech Unternehmen, die tatsächlich auch darauf bedacht sind, die Rechtsprechung voranzutreiben und das auszudifferenzieren.
Ja, ne? Die sind darauf bedacht, den Fluggesellschaften klarzumachen, wir geben nicht nach und ziehen es halt durch, mit natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass sie dann in Zukunft Dreck zahlen.
Und das Ganze ist natürlich etwas, was den Fluglinien überhaupt nicht gefällt. Ne? Also Ryanair zum Beispiel versucht ja dagegen vorzugehen, hat das auch schon in seinen AGBs eben eigentlich festgelegt, dass solche Abtretungen dann nicht möglich sind. Also sie wollen sozusagen ihre Kunden auf Gedeih und Verderb an ihre Ansprüche ketten, die sie dann hoffentlich nicht durchsetzen. Ja, jedenfalls ist das die Wunschvorstellung von Ryanair. Klappt nur nicht ganz, denn die Gerichte machen da nicht mit.
Da gibt es vor ein paar Wochen eine sehr bemerkenswerte Entscheidung des Landgerichts Nürnberg. Genau, Nürnberg führt genau zu dem Fall, wo Ryanair versucht hat, das wollte ich ansprechen, in AGBs diese Abtretungsthematik komplett auszuschließen. Und da hat das Gericht dem erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir müssen gucken, wie das weitergeht. Ist sehr spannend. Aber wie Konstantin eben sagte, es hat was mit Beharrlichkeit zu tun. Diese Unternehmen geben Verbrauchern auch eine Stimme. Und das ist, glaube ich, auch bei einem großen Punkt, der hier bei uns in der Vorbereitung auch angeschlossen wurde. Stichwort Dieselgate, auch so ein Fall. Vielleicht ja, können wir da mal kurz
drüber sprechen. Dann gehen wir jetzt zu Dieselgate. Was gibt's da?
Ja gut, jeder, der momentan ein Auto fährt oder der das Thema Diesel mal in seinen Browser eingibt, der kommt ja bei Google AdWords oder auch vergleichbaren Anbietern, Browsern, doch sehr schnell auf Angebote wie Dieselfuchs oder Verklag VW, wie die alle heißen. Aber es gibt natürlich auch solche Angebote wie MyRide. Wir müssen über MyRide reden. Das sind sicherlich die am profiliertesten oder mitbekanntesten sind, die auch als Rechtsdienstleister antreten und, wie Sie sagen, stellvertretend für Zehntausende von geschädigten VW-Kunden Klagen einreichen. In Braunschweig sind wir mittlerweile in der zweiten Instanz. In Nürnberg gibt es einen Fall. Und auch in München, also mindestens drei größere Fälle bekannt. Gegen Audi gibt es jetzt die erste Klage beim Landgericht Ingolstadt. Eigentlich relativ ähnliche Konstellationen immer. Einsammeln von Ansprüchen über eine Suchmaske im Netz. Abtretender Forderungen und dann natürlich, was du vorhin, glaube ich, noch nicht angesprochen hast, Stichwort Provision. Das machen die ja natürlich dann nicht alle immer nur, weil die irgendwie sagen, wir wollen ganz ja das Thema, Rechtsfortbildung oder wir sind hier die Gutmenschen. Nein, es geht natürlich auch hier um ein Geschäft. Hinter diesen größeren Anbietern stehen im Regelfall immer Prozessfinanzierer, viele mit einem angloamerikanischen Hintergrund, die nach Deutschland gekommen sind, weil dann natürlich auch sie ein Geschäft wittern, ein Venture wittern. Und die verlangen dann im Regelfall zwischen 20% und 35% Provision, wenn die Klage dann mal Erfolg hat.
Ist schon viel und kann man natürlich auch günstiger haben. Wie gesagt, wenn man einen Anwalt nimmt und gewinnt, dann trägt die Gegenseite die Kosten. Bei einer Rechtsschutzversicherung ist es natürlich irgendwie auch günstiger. Aber letztendlich ist natürlich der große Vorteil, dass man sich da dem ganzen Ärger vom Hals hält. Ne? Das ist sozusagen die Ratio dahinter.
Es gibt eine App, die interessanterweise noch nicht mal eine Provision verlangt. Die ist in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht verfügbar, aber macht in England und in den Vereinigten Staaten eine Menge Gewinn. Do Not Pay heißt die. Also in dem Fall bezahlt man sozusagen weder die App, noch bezahlt man die Leute, die Geld von einem wollen und vor denen einen die App schützen. Das ging los ursprünglich wegen Parktickets. Ja. Das war, glaube ich, der erste Anwendungsfall.
Ja, Joshua Prouder heißt der Erfinder, ganz illustres Kerlchen, wird in der englischen Presse auch mal als das Whiz-Kid der Legal-Tech-Szene bezeichnet, also als das Wunderkind der Legal-Tech-Szene, kommt ursprünglich aus England und hat studiert noch in Stanford, ist ja eigentlich die führende Wirtschaftsuniversität in Amerika und hat, wie du eben sagtest, als erste Anwendung entwickelt, einen sogenannten Chatbot. Vielleicht muss man kurz nochmal erklären, was ein Chatbot ist.
Da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Erklärung.
Also viele von uns haben vielleicht früher ja gerne mal irgendwelche Abenteuerspiele gespielt, wo jemand einem erzählt hat, da sind das passiert, du gehst jetzt nach A und B und je nachdem, was du geantwortet hast, ging die Geschichte weiter. So banal beschrieben funktioniert ein Chatbot gewissermaßen auch. Der fragt dich abstrakte Fragen, du antwortest drauf und daraus soll sich dann eine Antwort ergeben. Im Fall von Do Not Pay hat Joshua Prouder, als er dann 17 oder 18 war, einfach unheimlich viele Tickets gesammelt und hat dann festgestellt, also Parktickets, als er dann Einsprüche dagegen eingelegt hat, dass es immer systematische Fehler, also wir kommen wieder zu dem Thema Big Data, dass immer wieder die gleichen Fehler aufgetreten sind, und hat dann einen Chatbot geschrieben. Die Legende bei Joshua Prowder ist die, dass er irgendwie sich mit Hilfe von YouTube als Jugendlicher mehrere Programmiersprachen selbst beigebracht hat, und dann hat er dieses Chatbot-Programm an einem Nachmittag geschrieben, und wie er es letztlich sagte, sind es ungefähr 20 Fragen. Da kommen so Fragen wie, war das Parkzeichen besonders einsehbar? Wie groß war die Parklücke? Was für ein Fabrikat fahren Sie? Wie war die generelle Verkehrssituation? Und daraus generiert er quasi Schriftsätze und hat das rausgeschickt. Und ich glaube, dass das durchschlagende Erfolg hatte für Hunderttausende von Autofahrern, vor allem in London, wo er ursprünglich herkommt, aber auch die haben das dann ausgeweitet nach Los Angeles. Eine Zahl, die Hunderttausende von Einsprüchen sind, ich glaube, wir hatten es ja geschrieben, ich glaube in der Gesamtzahl über 30 Millionen US-Dollar dann wieder zurückgeholt hat, aus der Staats- und aus den Kommunenkassen wieder zu den Menschen zurück. Und das hat ihm Auftritt gegeben, hat ihn vor allen Dingen in die Reichweite von großen Investoren gebracht, die natürlich dann, weil es ja weiterhin Do Not Pay heißt, ihn mit wahnsinnig viel Kapital ausgestattet haben, damit er Zeit hatte, weitere Dienstleistungen zu programmieren. Und ja,
vielleicht. Ja, aber das machen die ehrlich gesagt ja nun auch nicht aus Jux und Dollerei. Doch, die sind keine Sozialunternehmen. Wo kommt denn dann die Kohle rein, wenn man mal so fragen darf?
Also noch ist die App, die im iTunes Store, das ist glaube ich bislang nur ein rein iOS-basierte
aber kannst du in Deutschland nicht runterladen.
Also ich wüsste jetzt als Android-Nutzer nicht, ob die bei mir laufen würde, aber die gibt es vor allem im amerikanischen Store. Und die wollen natürlich erstmal wachsen, bekannter werden. Und dann wird man irgendwann an einem Punkt sicherlich kommen. Er sagt, er hat einen sehr sozialkritischen Gedanken, hat auch eine sehr spannende Familienvita. Also irgendwie sein Großvater war einer der führenden Parteimitglieder in der kommunistischen Partei in den 30er Jahren in Amerika. Also wirklich illustre Type. Sollte man sich da mal ein bisschen anlesen. Aber dann gibt's auch schöne YouTube-Videos über ihn. Jedenfalls sagt er noch, er möchte das eigentlich, solange es geht, kostenlos halten, weil er damit ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber allen vielen Legaltech-Unternehmen, weil er sagt, damit schaffen die natürlich auch einen Markt und eine Nachfrage, und er möchte ja eigentlich, das ist der große Ansatz, irgendwann mal den Anwalt überflüssig machen, weil er sagt, Do Not Pay ist der erste Roboteranwalt. Und
das ist natürlich vielleicht kann Konstantin noch
die anderen Dienstleistungen.
Ja, also es gibt inzwischen über 15 verschiedene Anwendungsfälle, die dieses Do Not Pay abdeckt. Nicht alle sind überall verfügbar, und wie gesagt, keiner davon ist leider derzeit in Deutschland verfügbar, denn es muss natürlich jeweils an die nationale Rechtslage irgendwie angepasst werden. Aber zum Beispiel kannst du das Ding auf dein Online-Banking zugreifen lassen, ja, musst du natürlich dich auch erstmal wagen, ja. Und dann sieht es irgendwie, welche Überziehungszinsen von deiner Bank geltend gemacht wurden. Das hat man ja immer mal wieder gerne, dass Banken da irgendwie von Verbraucherzentralen verklagt werden, dann kommt raus, die haben zu hohe Überziehungszinsen oder Kontoführungsgebühren oder ähnliche Dinge eingefordert. Dann scannt das komplett automatisch durch, sieht, okay, so und so viel wurde, so und so viel hätte gedurft, erstellt daraus einen Schriftsatz, fertig. Andere Geschichte, Flugbuchungen. Jetzt geht jetzt nicht um Verspätungen, sondern offenbar ist es in den USA so, das war mir auch nicht bekannt, dass wenn du einen Flug buchst und der nachher dann günstiger verfügbar ist, du bestimmte Ansprüche hast, ja, das ist halt anscheinend nach amerikanischem Recht so. Das Ding scannt deine Inbox, also dein Mail-Postfach nach Bestätigungsmails von Flügen, die du gebucht hast, guckt, welcher Preis steht da drin, scannt dann die aktuellen verfügbaren Preise für dieselbe Strecke, sieht, okay, es gibt jetzt irgendwie $200 billiger, und schreibt dann die Airline an und fordert es ein, so, ne, und in der Art gibt's halt noch etliche weitere, also und das geht so in die Richtung, was ich eben meinte, das bringt, glaube ich, schon ein paar Branchen, wenn genug Leute anfangen, das zu nutzen, echt in arge Bedrängnis, weil die natürlich damit kalkulieren, dass diese Dinge eben einfach durchgehen.
Ja, also er wird als Robin Hood des Internets gefeiert dafür. Wir müssen abwarten, die App ist jetzt, glaube ich, seit Mitte Oktober am Start. Es gab am Anfang die üblichen Kinderkrankheiten, da haben sich Leute beschwert, weil das ja auch auf die Rechtslagen in den jeweiligen Bundesstaaten runtergebrochen ist. Es hat, wie du eben gesagt hast, natürlich auch eine Hürde, die man sich als Verbraucher überlegen muss, eine sehr hohe Hürde bei den Zugriffsrechten, die der App genehmigen muss.
Da schon, aber auch nur da. Also ansonsten ist es halt super smooth. Ne? Es ist halt so viel einfacher als alles andere.
Ja.
Klickst dich da echt durch da so ein paar hübsche Dialoge durch. Das macht noch geradezu Spaß. Ich habe mir das mal angeschaut online. Das hat so eine gewisse Gamification der Rechtsverwirklichung. Und bist dann halt in wenigen Minuten fertig. In der Zeit hättest du noch nicht mal einen Anwalt gegoogelt und angerufen, geschweige geschweige denn dem deinen Kram geschickten Beratungsvertrag unterschrieben etc.
Warum der dieses Produkt natürlich gerade in Amerika, unabhängig davon, dass er da studiert, aufsetzt, hat natürlich auch einen ganz banalen Grund. Man muss sich Amerika anschauen. Wie viel wohnen da, wie viel leben da jetzt? 300 Millionen Menschen? Wir haben da einen Anwaltsmarkt, der runtergebrochen, sagt man so, zwischen 1,6 bis 2 Millionen Anwälte hat.
Eine ziemliche Abdeckung.
Ziemliche Abdeckung. Ihr seht jetzt schon die Diskrepanz und jetzt kommt es dazu, viele dieser Anwälte sind klassische Corporate-Anwälte, also arbeiten auf Unternehmensseite. Also dieser Gedanke des Verbraucherschutzes, den er natürlich auch so aus UK, aus seinem Heimatland kannte, hat er da in Amerika nicht so gefunden. Das war für ihn einer der Treiber. Und in Amerika, das ist auch generell einer der Treiber oder der Motoren für Legal Tech, für Verbraucher, ist einfach die Tatsache, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, viele Leute dort A, nicht zum Anwalt gehen, nicht informiert sind über ihre Rechte und auch sich keinen Anwalt leisten können. Und in so eine Lücke, wir haben vorhin über Rechtslücken gesprochen, stößt natürlich DoNotPay komplett rein. Ne?
Ja.
Also jetzt kommen wir wieder zu Deutschland. Was haben wir da? Wir haben, wie gesagt, schon einiges abgegrast. Was ist mit Miete? Das ist ja natürlich auch immer ein ganz beliebter Bereich, wo es auch viele Rechtsstreitigkeiten gibt und wo die Frage ist, ob man das vielleicht auch in diese vereinfachten Bahnen lenken kann.
Ja, wenigermiete.de, ne? Gibt's halt. Also die bieten auch tatsächlich verschiedene Dinge an, zum Beispiel nach der Mietpreisbremse. Da haben die also quasi kartografiert, wo in welchem Gebiet gilt welcher Mietspiegel, welche Straßen sind dann nochmal aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel besonders lärmbelastet oder besonders tolle Bereiche und so weiter. Also jedenfalls können die halt errechnen für Mietverträge, die nach Inkrafttreten der Mietpreisbremse abgeschlossen wurden, was wäre dann unter Geltung der Mietpreisbremse die höchste zulässige Mietzins. Und wenn du drüber liegst, dann kannst du eben auch relativ easy den online deinen Mietvertrag musst du halt einscannen und ein paar Angaben machen. Da kommen dann natürlich schon noch so Wohnwertfaktoren rein, ist irgendwie frisch renoviert oder sonst was, aber jedenfalls errechnen die das dann und treiben das auch automatisch ein. Also automatisch heißt in dem Fall immer, ne, das muss man vielleicht mal klarstellen, es wird erstmal ein Schriftsatz automatisch generiert und rausgeschickt, wenn das Unternehmen sich dann natürlich weigert und oder der Vermieter in dem Fall sich weigert sagt, ja, nee, sehe ich halt anders, dann wird natürlich irgendwie schon ein Anwalt beauftragt, der das irgendwie machen muss. Aber auch den bezahlen die dann halt, nehmen natürlich Provision, wenn sie gewinnen. Haben das inzwischen auch ausgeweitet auf noch andere Anwendungsfälle, zum Beispiel Schönheitsreparaturen. Lässt sich auch ganz gut schematisieren, weil es eben auch da so klassische einfach, also man kann ja, es gibt ja 1000 Urteile zu Schönheitsreparaturen und da kann man, glaube ich, auch so diese Klauseln ganz gut scannen und gucken, ach, stehen da Formulierungen drin, die der BGH schon mal als unwirksam deklariert hat zum Beispiel. Ja, also das ist sicherlich auch ein Anwendungsfall, der super viele Leute potenziell betrifft.
Nebenkosten, nicht vergessen.
Nebenkosten, genau, ist auch so ein Ding.
Da gibt es ja. Mineco, die eigentlich genau das Gleiche machen.
Okay, das, also. Ja.
Dann gibt es natürlich noch was im Straßenverkehr. Auch da, das ist ja ein ganz beliebtes Rechtsgebiet. Da kommt auch immer wieder Ärger ins Haus. Parktickets hatten wir jetzt hier eben schon bei DoNotPay, aber das gibt's eben, da gibt es vergleichbare Angebote in diesem Bereich, jedenfalls auch schon hierzulande. Geschwindigkeitsüberschreitung und Mobiltelefonverstoße am Steuer. Wobei ich ehrlich gesagt für Letzteres da jetzt eigentlich gar keinen Legal Tech anbieten möchte, weil ich finde, das muss man einfach teuer bezahlen.
Ja, naja, gut,
ja. Und ich weiß nicht, wie man aus der Nummer
rauskommt. Wenn es tatsächlich so war, ja gut, das ist dann ja sowieso immer noch die Frage, was die im Einzelfall für dich tatsächlich bewirken können. Wenn du halt geblitzt wurdest, eindeutig mit dem Handy am Ohr, also Legitech ist ja keine Zauberei.
Naja, aber zum Beispiel gerade bei diesen Blitzern gibt es ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten, übrigens auch schon im analogen Feld, also gewiefte Verkehrsrechtler argumentieren natürlich immer mit unzulässigen, rechtswidrigen Messstationen, ne? Mit Blitzern, die falsch aufgestellt sind und auf deren Basis du dann natürlich kein Bußgeldbescheid verschicken kannst. Ne? Das ist natürlich sozusagen die Argumentation durch den Rücken ins Auge und den Hinterkopf, oder wie geht das?
Von hinten durch die Brust ins Auge.
Von hinten durch die Brust. Aber hier haben wir interessanterweise einen Bereich, der ganz klassischerweise eigentlich noch in Anwaltshand ist. Verkehrsrechtler gibt es ja, ich will jetzt nicht sagen wie Sand am Meer, aber das ist noch eine sehr ausgeprägte Branche im Vergleich zu dem, was wir vorhin über die Reisevertragsrechtler ja gesagt haben. Und da stößt nun auch ein Berliner Legal Tech Unternehmen rein, hinter dem aber auch eigentlich, wir haben vorhin über das Stichwort Inkasso schon gesprochen, eigentlich ein Inkasso-Unternehmen steckt. Geblitz.de heißt die Marke. Und die machen genau das, was du eben beschrieben hast. Die werten zigtausende von Bußgeldern, Bußgeldbescheiden aus, Einsprüchen, können die dann formulieren, schauen nach systematischen Fehlern. Es gibt zwei, drei Fälle, die sehr prominent waren bei geblitz.de, die auch deutschlandweit bekannt wurden. Also ich glaube, bei Bielefeld gibt es so einen Blitzer auf der Autobahn, der irgendwie andauernd geblitzert und da für unglaublich viel Geld im Staatsanwalt in Köln auch auf der Zoobrücke, wenn man an der Zoobrücke runterfährt, irgendwie wenn man das Tempo 80 auf einmal kommt, dann unvermittelt 60 und direkt hinten dran steht der Blitzer und da hat es einfach zigtausendfach geblitzt. Also schöne.
Da klingelt die Kasse.
Und die Aufbahn
was
orange.
Was war genau an denen denn verkehrt? Also
du, in dem Punkt in Köln war es einfach, dass der falsch eingestellt war und ich, wenn ich es recht noch zusammenbekomme, auch realistisch gar keine Einflussnahme für den Fahrer, also der erzieherische Effekt, du musst jetzt die und die Geschwindigkeit einhalten, wäre da, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, weil der einfach so angeordnet war, dass du zu der niedrigeren Geschwindigkeit gar keine Möglichkeit mehr gehabt hättest. Aber es war auf jeden Fall ein sehr groß angelegter Fehler, den die da aufgedeckt haben und die arbeiten, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, nicht nur mit Anwälten zusammen, sondern sind auch da im Hintergrund mit dem ADAC. Also das müssen wir nochmal gegenchecken. Das machen wir natürlich nach der Sendung gerne nochmal, aber auch irgendwie verbandelt, dass dann der ADAC da immer auch ein Interesse natürlich hat. Ja, also Verbraucherschutzverein natürlich, ja. Verbraucherschützende Organisation.
Aber du sagtest eben schon, Verkehrsrecht ist ein Feld, wo sich noch sehr viele Anwälte tummeln, eben gerade auch so die kleineren Anwälte. Vielleicht ist das doch eine ganz gute Gelegenheit, den Bogen zu schlagen zu der Frage, was das alles denn für die Anwaltsbranche bedeutet. Für Verbraucher haben wir es jetzt gerade skizziert. Es gibt schon diverse wirklich praktische Anwendungsfälle. Es werden sicherlich nicht weniger, sondern mehr in den nächsten Jahren. Bricht den Anwälten da das Geschäft weg?
Also das ist ein wichtiger Punkt, Konkurrenzsituation. Der andere ist das Thema Sonderwissen. Juristen häufen ja durch ihre Arbeit Sonderwissen an. Das wissen sie. Das ist auch ein Vorwurf, der von außen natürlich immer wieder kommt. Und disruptive, ja, muss man doch so sagen, von so disruptiven Unternehmen, die gehen in den Markt rein, die sagen, wir wollen einen Vorsprung von Sonderwissen ausgleichen, wir wollen da ein Monopol aufbrechen. Und früher hat man halt einfach nur die Möglichkeit, in solchen Fällen zum Anwalt zu gehen. Ich nehme das so wahr, wir sind ja alle drei immer auch regelmäßig auf Veranstaltungen von Berufsverbänden, von Großkanzleien, von kleineren Kanzleien, von Richtervereinigungen. Das ist ein Thema, das momentan sehr, sehr viele interessiert. Und eine These ist natürlich, die man immer wiederkehrend hört, verdrängt Legal Tech oder auch das böse Wort künstliche Intelligenz irgendwann mal den Anwalt gänzlich. Wo ist der Anwalt bedroht? Wo ist die anwaltliche Dienstleistung und auch die Rechtsfortbildung oder das Organ der Rechtspflege, wie der Anwalt ja auch mal dargestellt wird, bedroht? Das ist ein Punkt. Und die andere Frage ist natürlich auch, weil du eben sagtest, wie geht die Anwaltschaft damit um? Wie ist sie bereit, da Investitionen und vor allen Dingen reden wir über Gelder, weil IT ist einfach super, super teuer in die Hand zu nehmen oder nicht. Das sind, glaube ich, so die Rahmenbedingungen, in denen wir uns da in der Diskussion befinden. Ne?
Also kurzfristig kann Legal Tech ja sogar zu einer Belebung des Anwaltsmarkts führen. Beispielsweise sowas wie Flightride, wenn die sozusagen in der Anfangszeit mussten, die ja auch eben wahnsinnig viele Anwälte, die Fluggastrecht machen, mandatieren, um die ganzen Sachen durchzufechten. Aber wenn sie natürlich irgendwann erstmal so mächtig und so etabliert sind, dass die Fluglinien einsehen, okay, es bringt einfach nichts, die Sachen hier überhaupt noch vor Gericht zu treiben, wir verlieren sowieso, dann gibt es eben auch keine Mandate mehr und dann können die Anwälte gucken, wo sie bleiben,
das,
zum Beispiel.
Das ist ganz interessant, weil das ist eine Parallelität, weil du das, was du eben beschreibst, ist kann menschliche Arbeit ersetzen durch Einsatz von Technologie. Und früher hätte man in der Anwaltschaft beispielsweise gesagt, bei einem vermehrten Auftreten von bestimmten Mandaten setzt man halt nach einem klassischen Modell mehr menschliches Kapital ein, sprich man stellt mehr Associates ein. Oder was vor Legal Tech ja eigentlich so der große Hype war, Legal Process Outsourcing oder Projektanwälte, man setzt die halt ein. Das ist das, was man ja, wir haben vorhin kurz über Dieselgate sieht, bei Kanzleien sieht, die jetzt mit der Abwehr der Verbraucherklagen betraut sind. Die haben unheimlich viel Personal aufgebaut, weil sie das sonst gar nicht schaffen. Ja, da sind natürlich auch im Hintergrund Einsatz von Technologie da. Die werten die Daten aus, die vergleichen die, die führen auch ihre Datenbanken. Aber da reden wir, glaube ich, über was anderes. Aber es ist trotzdem interessant, dass dann so parallele Entwicklungen dann doch da sind. Ja. Sowohl im B2C als auch jetzt natürlich im B2B, im unternehmensberatenden Geschäft natürlich.
Genau, aber. Also was eben insbesondere die Großkanzleien anstellen bei den ganzen Unternehmen oder bei der Bewältigung von Unternehmensmandaten, um es vielleicht mal deutlich zu sagen. Was gibt es da für Einsatzmöglichkeiten?
Also es gibt verschiedene Stufen und natürlich auch Stufen dahingehend, dass man sagt, die Intensität, wie sehr wird denn die Arbeit, in die klassische anwaltliche Arbeit angegriffen, wie weit wird sie ersetzt und wie weit bringt sie es auf ein neueres Niveau? Weil, wie ich eben schon gesagt habe, IT ist sehr teuer, Kanzleien haben ihren Kostenblöcken, einfach zwei großen Kostenblöcke. Das eine sind immer die Personalkosten. Das andere ist natürlich Projekt und Ausstattung, Büro und Ausstattung, Immobilienkosten sind die eigentlich die beiden größten Kostenblöcke jahrzehntelang gewesen. Jetzt gewinnt die IT immer mehr an Bedeutung hinzu. Und IT kann halt auch entweder heißen, ich baue mir die Struktur selbst, ich kaufe mir die ein über einen externen Dienstleister, dann wären wir wieder bei den Legal Techs, und zwar diejenigen, die sich dann an den an die Kanzleien selbst wenden. Oder dritte Variante, ich mache das im Sinne eines Inkubators und unterstütze, wie es verschiedene Kanzleien machen, Dentons, Baker, McKenzie gewissermaßen auch. Inkubator bedeutet ja entweder in der Variante, ich hole mir die Startups rein und baue denen quasi ein Umfeld, wo sie Produkte entwickeln, von denen ich als Kanzlei direkt dann auch profitieren in der Arbeit. Oder ich bin Sponsor, wie wir es beispielsweise hier in Frankfurt haben mit Reinvent. Da sind diverse Kanzleien, oder Kanzlei ist Baker McKenzie, ist beteiligt, aber auch Industrieunternehmen, Daimler ist da mit dabei, da ist ZF Friedrichshafen dabei, Bosch, die sich da alle beteiligen, was sponsern, und die geben damit natürlich auch Startups eine Möglichkeit, die ja häufig Schwierigkeiten haben über längere Sicht. Wie finanzieren sie Ideen? Die haben ja auch eine Entwicklungsphase. Und von irgendwas müssen die ja auch leben oder von irgendwas müssen die auch investieren. Und da sind natürlich solche Sponsoren auch ganz hilfreich. Ja.
Und die haben ja auch wirklich Maßnahmen dann oder entwickeln Anwendungen, die ja in den Kanzleien auch wirklich sehr nützlich sind.
Ja,
die auch Arbeit übernehmen, die ehrlich gesagt kein Volljurist mit Prädikatsexamen gerne übernehmen möchte, also systematisch Immobilienkaufverträge durcharbeiten zum Beispiel.
Das ist eigentlich schon die zweite, das ist eigentlich schon die zweite, dritte Stufe, weil in der ersten Stufe hat Legal Tech für Kanzleien auch wieder ausgehend von Amerika vor allen Dingen bedeutet, wie kann ich meine Arbeit besser dokumentieren, wie kann ich sie besser organisieren. Dann auf einer ganz banalen Ebene, du hattest vorhin ja Back Online beispielsweise angesprochen, dann wurden Datenbanken aufgebaut. Ne? Das war eine ganz frühe Form von Verständnis von Legal Tech, zumindest wie die Kanzleien es betrieben haben. Dann ging es auch, wie kann ich Dokumentation gegenüber meinen Mandanten automatisieren? Wie lege ich elektronische Akten etc. an? Wie kann ich den Fortgang von internen Projekten dokumentieren, auch visualisieren. Visualisieren ist ein ganz großes Thema für Kanzleien, weil Juristerei ja doch sehr auf Sprache und Gesetzestexte ausgelegt ist. Und wenn man
die keiner versteht.
Die keiner versteht, nicht mal, nicht immer auch wir hier im Haus. Aber visualisieren ist einfach ein gutes Mittel, um schnell auch Ergebnisse zu erzielen auf gegenüber Mandanten. Und auf dieser ersten Ebene glaube ich so, dass die besten Produkte oder die Endstufe dieser ersten Stufe Dokumentation hat es dann halt irgendwann so gebracht, gerade im Bereich Einkaufsabteilung, Neudeutsch Procurement oder Legal Spend, ist so ein Wort, das dann immer kommt.
Legal Spend,
das ist praktisch das Budget, wenn ein Unternehmen nach außen Aufträge rausgibt. Ne? Meinetwegen, wir haben vorhin über Lufthansa gesprochen, Lufthansa mandatiert ABC als Kanzlei, dann haben die ein Budget, wie viel die pro Jahr ungefähr für Rechtsdienstleistungen ausgeben wollen. Da sind natürlich immer Ausreißer nach oben mit dabei, weil immer kann was passieren. Und für die geht es natürlich darum, sie wollen möglichst gute, qualitative Arbeit haben für möglichst wenig Geld. Ja,
Der Kostendruck steigt.
Der Kostendruck steigt auf die Großkanzleien. Die Verkaufsabteilungen haben einfach immer mehr Macht bekommen. Und dann ist so ein Tool, was dir genau anzeigen kann, so und so viel ist vom Budget noch da, so und so viel bildet man Mandant A beziehungsweise Kanzlei A, so und so viel gibt man Kanzlei A, B aus, ist das für die sehr hilfreich. Und das ist natürlich auf dieser Stufe so sicherlich die mit anspruchsvollste Lösung, die es gibt. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch eine andere, du hast es eben angesprochen, Immobilientransaktionen, das war vor ein paar Jahren das ganz große Thema Software, die Machine Learning, sagt man immer, Deep Learning, die einfach sich selbst Sachen beibringt, selbst durch in komplexen Dokumentationen Verknüpfungen erstellen kann. Immobilientransaktionen oder generell M&A-Transaktionen sind natürlich spitze. Wir haben gerade auch wieder vor ein paar Tagen mit Anwälten zusammengesessen. Und dann, wenn du dann einfach hörst, wie war M&A vor 20 Jahren, wie ist M&A heute? Ja, das ist natürlich ein ganz anderes
Geschäft. Das delikate Geschäft von Fusion und Übernahmen.
Genau. Und Unternehmenskäufen.
Aber wie denn? Also was kann man das irgendwie greifbar machen? Was,
Na, früher saßen die Junganwälte in den Kellern und haben da die Akten durchforstet.
Beziehungsweise, wie ich gehört habe, man wird dann halt einfach wie so eine Kinderlandverschickung zu dem Zielunternehmen hin. Ja. Das Zielunternehmen hat den damals dann so einen Raum
in fensterlosen Räumen
einfach zur Verfügung gestellt, hat jeder so ein Sandwich bekommen und seine Limo und sah dann irgendwie tagelang nicht gesehen und war auch tagelang weg. Und man muss natürlich auch sagen, damit häuft man natürlich auch für die Kanzleien natürlich auch ein großes Bündel an Honoraren auf. Das ist nicht also betriebswirtschaftlich für die Kanzleien ein tolles Geschäft gewesen in diesen Datenräumen. Und das drehte immer mehr und mehr. Du hast eben vom Kostendruck ja auch schon gesprochen. Und mittlerweile hat man einfach halt Programme. Man loggt sich als Anwalt ein, man lädt sich die Daten aus einem sogenannten digitalen Datenraum jetzt auf. Man hat Zugriffsrechte, man kann da reinschauen und man muss halt nicht mehr nach Hintertupfingen fahren, sondern man bleibt in seinem schönen Büro in Düsseldorf oder Frankfurt oder auch München sitzen, macht das alles da von Ort. Man kann direkt Reports erstellen, miteinander austauschen. Es ist alles deutlich effizienter und schlanker geworden im Sinne des Mandanten, weil der muss weniger Zeit zahlen.
Ja, Markus Hartung, der ja viel auch zur Anwaltsbranche schreibt und forscht, hat das, glaube ich, irgendwann mal mit den Worten Legal Tech ersetzt, nur wofür man sowieso keinen Anwalt braucht, zusammengefasst. Das stimmt vielleicht einerseits, aber andererseits ersetzt es eben auch Dinge, für die man aber doch bisher schon teilweise Anwälte jedenfalls eingesetzt hat. Für die Kanzleien ist insofern ärgerlich, als dass die dann eben weniger billen können. Für die Anwälte selbst ist es wahrscheinlich eher nett, wenn so diese stumpfsinnige Arbeit wegfällt und dafür eben nur höher qualifizierte Arbeit. Wobei ich denke gerade so nach, also manchmal in den meisten Jobs ist es ja vielleicht auch ganz erleichternd, jetzt nicht wochenlang in einem Datenraum zu sitzen, aber so einen gewissen Anteil an weißt du, also wenn
ich glaube, das will man nicht, Konstantin.
Ja, meinst du? Nee, also ich glaube, ja, hat ja die Erfahrung hat ja von uns dreien keiner gemacht, aber
Konstantin.
Im M&A? Achso, nee, im M&A jetzt aber nicht. Nö, aber man kann es sich ja auch vielleicht sogar gedanklich auf seinen eigenen Job übertragen. Also auch bei uns, oder bei mir jedenfalls, könnte ich mir sozusagen Teile meines Jobs vorstellen, die sich Teil automatisieren ließen und andere Teile, die halt irgendwie ein total kreativ schöpferischer Prozess sind, der sich jedenfalls bei der
Podcast dann
dieser Podcast wäre zum Beispiel somit das Letzte, was ich automatisieren ließe. Aber es gibt halt auch andere Teile und naja, also mitunter kann es ja auch vielleicht mal entspannt sein, wenn man nicht jeden Tag von morgens bis abends nur auf kreativem Höchstleistungsniveau.
Meinst du so Reisekostenabrechnung?
Ja.
Trägt zur Entspannung bei.
Ja, naja, okay, ich gebe es zu. Aber es ist nur so ein Gedanke. Ja,
ich wollte direkt zurückantworten, weil das, was Hartung gesagt hat, das stimmt, das habe ich von ihm auch mehrfach natürlich gehört. Und das gängige Argument von Kanzleiseite ist natürlich immer, naja, wir schaffen mit diesen Angeboten, mit diesen Tools, aber natürlich auch für uns Freiräume, um uns wirklich mit kreativere Arbeit zu beschäftigen, mit sinnvoller Arbeit. Und man darf ja nicht glauben.
Steuersparmodell.
Aber man darf ja zum Beispiel nicht glauben, dass die Anwälte dann am Ende so einer Datenanalyse nicht nochmal selbst drauf gucken müssen. Also das sind eigentlich zwei Argumente. Am Schluss muss doch mal ein Mensch drauf gucken. Und zweitens, wir schaffen uns damit mehr Freiraum, um dann eigentlich das große Ganze, das super Kreative dann doch irgendwie zu finden. Ne?
Das ist übrigens auch, es wird ja nämlich momentan auch diskutiert über eine Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts. Das ist ein großes Thema.
Ja. Naja, stimmt.
Gerade vergangene Woche auf einer Veranstaltung dazu. Und da geht es unter anderem um die Debatte des Fremdkapitalverbots, also dass du quasi als Eigner einer Kanzlei bisher nur Anwälte haben darfst. Das spielt damit rein, weil man sich ja durchaus auch so Modelle vorstellen könnte, wo eben quasi so ein Ding entsteht, was halb Kanzlei, halb Softwareunternehmen ist und auch irgendwie hälftig irgendwelchen Programmierern oder Investoren für die Programmierer gehört und hälftig irgendwelchen Anwälten. Das wäre halt derzeit noch nicht zulässig, Klammer auf, was nicht heißt, dass man nicht natürlich andere Formen der Kooperationen auch heute schon machen kann, Klammer zu. Da wird heiß drüber debattiert. Die einen sagen, das ist dringend nötig, das verbessert den Zugang zum Recht enorm. Die anderen sagen natürlich, oh Gott, das Ende des Abendlandes, irgendwie das ganze anwältliche Ständewesen geht in den Bach runter, wenn wir sowas erlauben.
Ja, das eine ist ja so das Problem des interdisziplinären Gedankens, den wir Juristen oder Anwälte nicht so gerne pflegen, wie andere Berufsgruppen. Obwohl
die anderen nichts taugen.
Naja, wobei es gibt ja schon viel auch multidisziplinäre Partnerschaften mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, aber gerade die Wirtschaftsprüfer sind einfach weiter und die sind auch beim Einsatz von Technologie deutlich weiter als Anwälte. Und ich glaube, wir waren ja beide beide auf dieser Diskussion in der vergangenen Woche in Hannover, der Bundesrechtsanwaltskammer, um das nochmal zu rekurrieren. Das eine Problem ist tatsächlich wieder die Investition. Wenn jemand von außen kommt, dann kann der eventuell mehr Geld einbringen. Dann ist man auf einem Schlag vielleicht sogar weiter, dann hat man Wettbewerbsvorteile. Man muss aber dafür natürlich wirklich an den Stellschrauben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit drehen. Damit hat man in Deutschland deutlich mehr Probleme als vergleichsweise in Australien oder in Großbritannien. Denn das sind die Fälle, die du eben auch angedeutet hast, Konstantin. Da gibt es Kanzleien, ein ganz bekannter Name ist Slater und Gordon beispielsweise. Die sind in Australien sogar öffentlich gelistet. Die haben also in ihrer Eigentümerschaft sind da steckende Aktionäre dahinter. Da ist also deutlich mehr Kapital dabei. Und die sind vor einigen Jahren dann nach Großbritannien gekommen und haben dann Folgendes gemacht. Die haben dann nach und nach kleinere, vor allen Dingen auf Verkehrsunfälle und Verkehrsrecht spezialisierte und Versicherungsboutiquen aufgekauft, wurden dann auf einmal der größte Player am Markt. Und da kommen wir zu dieser, ich muss schon fast sagen, Nemesis, die man in Deutschland auch immer wieder hat. Die Unabhängigkeit der Anwälte, die sieht man dann einfach dann in Gefahr, wenn dann irgendwie jemand sagt, naja, jetzt sind wir vielleicht die größte Kanzlei und öffnen uns für einen fremden Investor und sind vielleicht spezialisiert auf, ja, bleiben wir bei dem Thema Versicherungsrecht, und auf einmal kommt die Allianz oder irgendein Private Equity Investor und steuert damit ganz anderen Interessen unser Geschäft. Und das wollen Anwälte einfach nicht haben in Deutschland. Ne?
Also man muss sagen, auch festhalten, dass die Digitalisierung hier natürlich auch wieder die Zweiklassengesellschaft unter Anwälten fördert.
Ja, ja,
ne? Also
definitiv,
es gibt eben
definitiv.
Einfach wirklich, die Großkanzleien sind alle vorne mit dabei. Viele jedenfalls haben ganz bemerkenswerte Tools. Auch zum Arbeitsrecht gibt es ja etliche, wie gesagt, Immobilienrecht, Versicherungsrecht, lässt sich alles automatisieren. Und auf der anderen Seite sind eben viele kleinere Anwälte, die eben nicht schlicht und ergreifend nicht das Geld haben, um darin zu investieren und die dann eben vieles auch noch von Hand machen. Ja, gibt es noch Aspekte, die wir erwähnen sollten? Sonst würde ich fast sagen.
Mach du zuerst. Ein Punkt, der sicherlich interessant wäre, weil du eben nochmal den Wald-Wiesen-Anwalt angesprochen hattest.
So würde ich die niemals bezeichnen.
Okay, Einzelanwälte oder kleinere Kanzleien.
Nachdem sich einmal jemand beschwert hat, dass ich das getan habe.
Dann schneiden wir das vielleicht nochmal raus.
Na, Quatsch.
Also um was es mir ging, weil wir in der Vorbesprechung ja natürlich auch gesagt haben, ist Legal Tech dann auch schon sowas wie, was früher die gelben Seiten waren? Die gibt's ja mittlerweile auch im Netz. Nur heißen sie natürlich nicht gelbe Seiten, sondern sie heißen Anwalt, such deinen Anwalt oder Anwalt 123 oder frag Robin. Das sind ja
Frag Robin gibt's übrigens nicht mehr, die wurden aufgekauft.
Oh,
die sind insolvent und wurden aufgekauft von Anwalt.de.
Anwalt.de. Und das ist natürlich eine Möglichkeit für mich als kleinen Anwalt, das Internet und damit auch Legal Tech zu nutzen, im Sinne eines Directories, eines Verzeichnisses, um deutlich mehr Mandanten einzubringen.
Wobei ich das jetzt tatsächlich in dem eingangs angesprochenen untersten Quartier der Innovationsskala verorten würde, also dass ich halt online auffindbar bin in einer Art von Kartei,
Gebiete
eingetragen sind. Das, ja, klar. Also, aber das finde ich irgendwie einfach selbstverständlich im Jahr 2018. Das finde ich jetzt auch nicht so besonders. Ich glaube, weil du eben fragtest, gibt es noch Aspekte, die wir nicht angesprochen haben? Ja, natürlich jede Menge. Auch das jetzt ist auch wieder eher so eine niederschwellige Geschichte, aber zum Beispiel für Jurastudenten und Referendare habe ich gesehen, das gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich habe es jetzt mal gegoogelt in Vorbereitung auf die Sendung, gibt es echt ganz schön geile Apps irgendwie zum Lernen. Also ich habe mal so eine, es gibt diverse, ich habe mal irgendwie ein, zwei ausprobiert, das macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, als so ein dickes Lehrbuch durchzuwälzen. Auch das ist jetzt natürlich nicht unfassbar innovativ, aber es macht das Leben leichter jedenfalls.
Eine Erwähnung wert auf jeden Fall.
Ja. Und man, weil du eben Jura-Studium angesprochen hast, ist natürlich eine Entwicklung, die aber auch wieder gefördert wird von den Sponsoren aus der Industrie und von den Großkanzleien. Es gibt eine bemerkenswerte Anzahl mittlerweile von Veranstaltungen, von lokalen Legal-Tech-Gruppen und auch sogenannte Hackathons, bei denen sich also quasi bewusst Juristen und Techniker, und dann entsteht ja auch so ein neues Berufsbild, über das man hier immer wieder auch mal in Deutschland diskutiert, Legal Engineer, also der legale, der juristische Ingenieur, wenn man das mal so sagen will, die finden sich da zusammen und entwickeln Produkte zusammen.
Rechtstechniker.
Rechtstechniker ist auch ein gutes Wort.
Ja. Gut, das Wort gibt's schon länger, das hatte bisher eine andere Bedeutung, aber so können sich eben auch Bedeutungen wandeln. Ja, die machen diese Hackathons zum Beispiel dann zusammen, ne, dann wird halt irgendwie 24, also ich war bei sowas noch nie da, aber ich stelle mir das irgendwie immer so vor, dass sie dann da irgendwie ihren Matcha-Tee aus ihren ausgehöhlten Avocados trinken und da irgendwie 24 Stunden.
Ja, also es gibt ja auch sicherlich sehr viel Club-Mate und koffeinhaltige Getränke, weil das sind, glaube ich, lange Nächte vom Rechner. Aber was man so mitbekommt, die kriegen konkrete Fragestellungen. Man geht mit kompletten, konkreten Vorstellungen rein. Was will man eigentlich danach haben? Und die schauen schon drauf. Also ich habe da jetzt auch schon ein paar Hintergrundgespräche geführt. Es findet jetzt hier auch in Frankfurt wieder das ein oder andere statt. Da haben die schon Interesse dran zu gucken, wie interagieren die, wie ist das Sozialverhalten und wie plausibel sind die Lösungen, die dann auch anbieten. Was bringt uns das für den juristischen Alltag als Anwälte?
Und die entwickeln dann wirklich in 24 Stunden so zumindest so eine Alpha-Version, die ist vielleicht noch nicht marktgängig, ja. Aber zur Lösung eines bestimmten Problems. Okay, ja, ist ja spannend, muss ich mir eigentlich echt auch mal aus der Nähe anschauen.
So, dann sind wir hier bei knapp einer Stunde angelangt, haben hoffentlich einen ganz guten Überblick gegeben über die Angebote, die es einerseits für Verbraucher gibt und andererseits die Diskussionen, die in der Anwaltschaft zu diesem Thema laufen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank speziell an dich auch, Markus, dass du unser kleines, süßes Studio gefunden hast.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Sternchenbewertung geben wollt im iTunes Store, auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und zu guter Letzt jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Ihr habt hier jede Woche diesen Podcast, gerade habt ihr ihn wieder gehört. Hoffentlich hat er euch gefallen und gut unterhalten. Aber wie ihr ja vielleicht auch schon wisst, ist dieser Podcast eigentlich nur ein kostenloses Add-on zu dem Hauptprodukt FAZ Einspruch, das wir hier ja auch immer wieder in der Sendung erwähnen. Und ja, dieses Hauptprodukt kostet im Gegensatz zum Podcast Geld, ist allerdings recht erschwinglich, ungefähr 4,90 € oder was heißt ungefähr 4,90 € pro Monat für Studenten. Und wenn euch das interessiert, aber ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es tatsächlich haben wollt oder nicht, dann könnt ihr auf faz.net/Einspruch testen gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken. Nochmal ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net/Einspruch testen. Was bekommt ihr, wenn ihr das macht? Ihr bekommt an 6 Tagen die Woche, jeweils abends, circa um 19.30 Uhr, eine Zusammenstellung aller Texte, die irgendwie mit Recht, Justiz, Rechtspolitik zu tun haben, aus der FAZ des Folgetages. In der Ausgabe, die sonntagsabends erscheint, sind außerdem auch die Texte aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit drin, wo Corinna beispielsweise schreibt. Die Texte sind mitunter auch noch ausführlicher, haben noch weitere rechtliche Details, die vielleicht aus Platzgründen einfach nicht in die gedruckte Zeitung gepasst haben. Und es gibt einmal die Woche, nämlich immer dienstagsabends, das Einspruchmagazin, wo 6 exklusive Stücke drinstehen, die nur dort erscheinen. Die werden beispielsweise auch von Corinna und mir geschrieben, aber auch von einer großen Schar von klugen Gastautoren. Daniel Thüm, Elisa Hofen, Michael Kubiciel, Paul Kircher, Volker Rieble, Klaus Rennert, Bettina Limberg und viele, viele andere. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, das mal auszuprobieren. In diesem Sinne, faz.net/Einspruch testen. Schaut es euch mal an. Macht's gut.
Wunderbar. Ciao.
Tschüss.